Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Anfang der 2000er Jahre machte eine Idee Schlagzeilen: essbare Nutzpflanzen, die Impfstoffe herstellen. Das passende Bild dafür war schnell gefunden: die Impfbanane. Sie haben seitdem nichts mehr über das Impfobst gehört. Das wird sich gleich ändern. Danach fragen wir nach dem Stand der Dinge bei der Entwicklung von Impfstoffen gegen SARS-CoV-2 und berichten schließlich über die Kritik an den EU-Plänen über die gemeinsame Agrarpolitik. Am Mikrofon der Sendung heute Uli Blumenthal.
Deutschlandfunk. Tolle Idee. Was wurde daraus?
Sie ist gelb, krumm und enthält mehr als nur Kalorien und Mineralstoffe, die Impfbanane. Die Idee dahinter klingt so einfach wie einleuchtend. Essbare Pflanzen sollen kostengünstig Impfstoffe und andere Medikamente produzieren. Doch nach der ersten Euphorie Anfang des Jahrtausends ist es auffällig ruhig um sie geworden. Dabei ist die Idee ganz und gar nicht tot, wie Claudia Doyle berichtet.
Wer sich gegen eine Krankheit impfen lassen will, der könne bald einfach zum Obstteller greifen, anstatt sich eine Spritze geben zu lassen. So oder so ähnlich klangen Anfang der 2000er Jahre viele Medienberichte über essbare Früchte, die Impfstoffe oder andere Arzneimittel produzieren sollen. Besonders die Banane wurde als Impfbanane zum Symbolbild dieser innovativen Idee. Sie sollte viele Probleme auf einmal lösen. Die hohen Medikamentenpreise senken, die schwierig einzuhaltenden Kühlketten überflüssig machen, Versorgungsengpässe lindern. Doch jetzt, 20 Jahre später, gibt es sie noch immer nicht. Wieso eigentlich?
Gute Frage. Das ist eine Frage, mit der ich mich auch schon länger beschäftige. Aber das lag vielleicht auch an einer bisschen naiven Idee, dass man ein wahrscheinlich verschreibungspflichtiges Arzneimittel einfach vom Baum pflücken kann.
Sagt Heribert Warzecher, Professor für Pflanzenbiotechnologie an der TU Darmstadt.
Das war vielleicht auch dem geschuldet, dass die Leute, die sich damals mit der Idee zum ersten Mal beschäftigt haben, nicht wirklich bedacht haben, dass es ja ein Arzneimittel ist, das einer bestimmten Dosierung unterliegen muss, dessen Qualität gewährleistet werden muss. Und das ist etwas, was wir auch von den Lebensmitteln, die wir haben, kennen, dass es von Faktoren abhängig sein kann, Wetter, Sonneneinstrahlung und dementsprechend nicht so einfach zu verwenden ist.
Die Dosis ist also das Problem. Es ist einfach unmöglich vorherzusagen, wie viel von einem Medikament eine bestimmte Pflanze in ihren Zellen anreichern wird. Davon abgesehen eignen sich gentechnisch veränderte Pflanzen jedoch ausgezeichnet für die Produktion von Impfstoffen oder anderen Medikamenten.
Bei der Pflanze haben wir den Vorteil, dass sie frei von humanen Pathogenen ist. Man muss also nicht fürchten, dass man Kontamination da drin hat, dass man relativ einfach und günstig produzieren kann, weil für eine Pflanze brauche ich keine aufwendige industrielle Installation und Fermenter, sterile Bedingungen, sondern man kann, wenn nicht auf dem Feld, doch in einem Gewächshaus, in einem relativ einfachen Setting, große Mengen an Biomasse erzeugen. Also die Idee ist nicht tot.
Einer, der diese Idee ganz intensiv verfolgt, ist Henry Danielle von der Universität Pennsylvania. Er hat sich jedoch nicht auf Bananen spezialisiert, sondern auf Salat.
Salat ist grün, das heißt, er hat besonders viele Chloroplasten. Das sind die Zellbestandteile, in denen unsere Pflanzen die Impfstoffe oder Medikamente herstellen. Wir haben mehr als 10 Jahre in die Entwicklung dieses Salats gesteckt und inzwischen ist er sehr erfolgreich. Er kann unglaubliche Mengen von Medikamenten herstellen.
Der Salat kommt jedoch nicht frisch vom Gewächshaus auf den Tisch der Patienten, denn da wäre wieder das Problem mit der richtigen Dosis. Stattdessen werden die Blätter nach der Ernte schonend gefriergetrocknet, bis alles Wasser restlos entfernt ist. Am Ende bleibt ein grünes Pulver übrig, dessen Wirkstoffgehalt bestimmt wird, bevor die gewünschte Dosis in Kapseln verpackt wird.
Wir haben für viele verschiedene Wirkstoffe gezeigt, dass die gefriergetrockneten Salatblätter bei Raumtemperatur jahrelang gelagert werden können, ohne dass es die Funktion der Wirkstoffe beeinträchtigen würde. Aufwendige Kühlketten während des Transports und bei der Lagerung werden komplett überflüssig.
Das Faszinierende an der Methode: durch Einfügen der passenden Erbgutschnipsel können die Salatblätter quasi jedes gewünschte Protein produzieren. Einige klinische Studien sind bereits sehr weit fortgeschritten. Erdnussallergiker können ihre Allergie vielleicht bald mit Erdnussantigenen vom Salatbeet behandeln. Die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA hat bereits grünes Licht gegeben. Proteine für die Behandlung von Lungenhochdruck werden zurzeit an Tieren getestet. Und große Pharmaunternehmen fördern die Forschung zur Behandlung der Bluterkrankheit mit Medikamenten aus Salatblättern. Nur für ein Herzensprojekt hat Henry Danielle noch keine Unterstützung gefunden. Es handelt sich um ein Medikament, das bereits 50 Jahre alt ist und für viele Menschen unverzichtbar.
Leider haben wir noch keinen Partner für Insulin gefunden, denn das ist ein Medikament, das den Firmen 20 Milliarden Dollar einbringt. Da hat niemand aus der Industrie Interesse daran, eine günstigere Produktionsweise zu entwickeln.
Insulin wird heute in Bakterienzellen produziert, die in riesigen sterilen Fermentern wachsen. 500 bis 900 Millionen Dollar kostet so eine Anlage schätzungsweise. Doch das ist noch der kleinste Teil der Ausgaben. Etwa 80% der Produktionskosten fallen bei der Aufreinigung des Insulins aus den Bakterienzellen an. In den USA, wo viele Menschen keine Krankenversicherung haben, gab es bereits Todesfälle, weil Diabetiker ihr Insulin nicht bezahlen konnten. Doch Insulin aus Salatblättern wird es in naher Zukunft trotzdem nicht geben. Denn klinische Studien sind teuer und Wissenschaftler wie Henry Danielle sind dafür auf das Geld der großen Pharmafirmen angewiesen.
Die gleichen Firmen, mit denen wir bei anderen Projekten zusammenarbeiten, produzieren auch Insulin. Und sie sagen mir, Mr. Danielle, Ihre Forschung zu Insulin zu fördern, das wäre jetzt einfach nicht gut fürs Geschäft.
Nutzpflanzen, die Impfstoffe herstellen. Tolle Idee, aber was wurde daraus? Claudia Doyle hat für uns nachgefragt. Und in zwei Wochen berichten wir über die Idee von Windrädern mit angeschlossenem Druckluftspeicher. Die Welt hofft sehnsüchtig auf einen Impfstoff, der ein Leben wie in Zeiten vor Corona zurückbringen soll. Die Weltgesundheitsorganisation zählt mittlerweile 124 Projekte zur Entwicklung von Impfstoffen und fast täglich erreichen uns Nachrichten aus den Labors. Am Freitag veröffentlichten chinesische Wissenschaftler erstmals die Ergebnisse einer klinischen Phase-1-Studie in der Fachzeitschrift The Lancet. Mein Kollege Michael Lange, der im Nebenstudio sitzt, der hat versucht, sich im Durcheinander der Erfolgsmeldungen einen Überblick zu verschaffen. Michael, über 120 Impfstoffe in der Pipeline. Wie lässt sich da, wie man so sprichwörtlich sagt, die Spreu vom Weizen trennen?
Ja, das ist gar nicht so leicht. Am Anfang ging es überhaupt nicht, denn im Labor waren die verschiedenen Projekte alle sehr schnell. Da konnten innerhalb von Wochen Impfstoffe entwickelt werden. Dann wurden Tierversuche gemacht, das ging auch noch recht zügig. Und jetzt beginnen die ersten klinischen Studien und jetzt kann man es vielleicht wagen, die Spitzenprojekte herauszufiltern. Am Anfang waren es vor allen Dingen die RNA-Impfstoffe. Das waren kleine Biotech-Firmen. Am bekanntesten sind Moderna in den USA. Da ist der Aktienkurs wirklich in den Himmel geschossen. Oder CureVac in Tübingen oder BioNTech mit der ersten klinischen Studie in Deutschland. Eine Firma aus Mainz. Die waren da sehr schnell. Aber jetzt, wo es an die klinischen Studien geht, da sieht man jetzt auch andere größere Projekte, das sind ganze Konsortien von Universitäten und großen Pharmafirmen, die vermelden jetzt ihre Erfolgserlebnisse, ihre Erfolgsmeldungen und die konnten eben auch schon erste Erfahrungen sammeln, ob der Impfstoff wirklich wirkt. Und am interessantesten ist, Sie haben es schon angesprochen, eine klinische Studie Phase 1, die wurde vorgestellt vom Beijing Institute of Biotechnology in der Fachzeitschrift The Lancet. Und dieses Konsortium, da ist außerdem beteiligt eine chinesische Firma und auch eine kanadische Organisation.
Was ist das, wie Sie gesagt haben, das Interessante an dieser chinesischen Studie, an dieser klinischen Studie Phase 1?
Ja, da werden sogenannte Vektorviren eingesetzt und die wurden in der Phase 1 108 Probanden gespritzt. Die haben in einem Hotel mehrere Wochen lang gelebt in Wuhan und dann wurde ihr Blut nach 2 und nach 4 Wochen untersucht und es wurden neutralisierende Antikörper gefunden in ihrem Blut. Das ist sehr wichtig, diese neutralisierenden Antikörper sind Antikörper, die bestimmte Strukturen des SARS-CoV-2-Virus erkennen, sogenannte Spike-Protein, das sind so stachelartige Fortsätze auf der Virushülle. Man kann jetzt nicht sagen, dass diese Impfung wirklich eine Schutzwirkung hat. Da ist es noch wirklich zu früh für, aber man kann sagen, das Grundprinzip funktioniert. Der Impfstoff wird vom Immunsystem der Probanden erkannt und je mehr Impfstoff, umso stärker ist diese Reaktion. Also das hat man schon mal rausgefunden und eine Phase 1 ist eigentlich ja nur dafür da, die Nebenwirkungen zu erkunden. Da weiß man jetzt auch etwas mehr. Keine schwerwiegenden Nebenwirkungen. Aber einige leichte und auch mittelschwere Reaktionen, zum Beispiel Fieber, Müdigkeit und Kopfschmerzen, haben die Forscher in dieser Phase 1-Studie entdeckt.
Und wie funktioniert diese Impfung, die bei dieser klinischen Studie Phase 1 in China eingesetzt wurde?
Ja, das ist dieses Prinzip der Vektorviren. Das heißt, es werden Viren gentechnisch verändert, sodass sie anders aussehen. In diesem Fall ist es ein harmloses Erkältungsvirus, ein Adenovirus. Das wird gewissermaßen verkleidet. Da wird außen was anderes draufgepackt, sodass dieses Vektorvirus anders aussieht. In diesem Fall natürlich wie das Coronavirus, SARS-CoV-2, wird es so manipuliert, dass diese Spike-Proteine, diese kleinen Spitzen, da drauf sitzen. Und die werden dann vom Immunsystem erkannt. Und das Immunsystem beginnt mit dieser Abwehrreaktion gegen das SARS-CoV-2-Virus. Also genau die Impfwirkung, die man haben möchte.
Vektorviren werden ja schon lange eingesetzt. Welche Risiken existieren, wenn man lebendige Viren als Impfstoff verwendet?
Ja, die Vektorviren sind noch nicht so lange im Einsatz. Was man schon in der Praxis sehr lange hat, sind Lebendimpfstoffe. Also wirklich Impfstoffe, die aus lebendigen Viren bestehen. Masern, Impfstoffe, Mumps und Gelbfieber, das wird heute mit solchen Impfstoffen gemacht. Die sind sehr stark, aber die sind auch nicht ungefährlich. Man muss schon sehr genau hinschauen. Aber bisher kann man sagen, ist bei diesen Vektorviren oder bei diesen ähnlichen Lebendimpfstoffen noch nie zu schwerwiegenden Nebenwirkungen gekommen. Man muss genau hinschauen, aber bisher scheinen die Nebenwirkungen mit denen anderer Impfstoffe vergleichbar zu sein.
Nutzen andere Impfstoffentwickler auch dieses Konzept der Vektorviren?
Ja, gerade diese großen Verbindungen von Universitäten und Firmen, die haben sich sehr häufig auf diese Vektorviren gestürzt. In Deutschland ist das eine ganz große Gruppe aus Virologen aus Marburg von der Universität dort und aus München. Die haben bereits klinische Erfahrungen sammeln können. Und zwar haben die ähnliche Impfstoffe gegen SARS-1, den ursprünglichen SARS-Virus, ausprobiert und gegen MERS. Die waren eigentlich auch ganz erfolgreich, aber die Studien mussten dann abgebrochen werden, weil diese Krankheiten einfach nicht häufig genug auftraten. Und die konnten jetzt sozusagen mit ihrem Impfstoff neu starten. Und die haben an ihren Vektor eine andere Oberfläche draufgepackt, in diesem Fall eben vom neuen Coronavirus. Und diesen Impfstoff haben sie jetzt in Dessau produzieren lassen und der steht jetzt für Phase 1 zur Verfügung. Allerdings soll die Phase 1-Studie erst im September beginnen.
Kurze Nachfrage, lässt sich denn schon abschätzen, wer und welches Projekt als erstes über die Ziellinie gehen wird oder kann?
Ja, das wird jetzt ganz schwierig. Die größten Versprechungen macht ein Projekt der Oxford University. Die haben im Rahmen der Warp Speed Initiative der US-Regierung 1,2 Milliarden Dollar bekommen und die wollen wirklich Anfang nächsten Jahres fertig sein. Das ist allerdings sehr optimistisch. Ich schätze, dass die verschiedenen Projekte im Laufe des nächsten Jahres fertig werden, aber wer das Rennen macht, das lässt sich heute noch nicht sagen.
Impfstoff gegen SARS-CoV-2 Vektorviren liefern erste klinische Ergebnisse. Das waren Hintergründe von meinem Kollegen Michael Lange. Die Mitgliedstaaten der EU sollen zukünftig mehr selbst entscheiden können, wie sie ihre Agrarpolitik nachhaltig gestalten. So steht es im Reformpapier der gemeinsamen europäischen Agrarpolitik, das ab 2021 umgesetzt werden soll. Forscher dagegen sind der Meinung, dass die neue Freiheit nur gut dafür sei, noch weniger für gesunde Böden und den Artenschutz zu tun. In einem Positionspapier fordern sie die EU deshalb auf, Studien und wissenschaftliche Daten über nachhaltige Landwirtschaft mehr in die Planung der Agrarpolitik einfließen zu lassen. Annegret Faber hat mit zwei der Autoren über ihre Forderungen gesprochen.
Mein Name ist Guy Pierre. Ich komme aus der Naturschutzökologie, aber in den letzten 10 Jahren bin ich auch ein Expert für den Landwirtschaft und für den gemeinsame Agrarpolitik.
Guy Pierre ist in Israel geboren und dort ein angesehener Schmetterlingsexperte.
Durch meine Expertise in Insekten konnte ich auch vor vielen Jahren schon sehen, dass Insektensterben ein großes Problem ist. Wenn wir die Insektensterbenproblem lösen möchten, müssen wir an dem Haupttreiber von diesem Verlust adressieren. Und dadurch bin ich ein Expert geworden für den Agrarpolitik.
Hier in Deutschland schrieb er gemeinsam mit 20 Autoren nieder, was im Reformpapier der EU-Agrarpolitik noch mit aufgenommen werden sollte. Derzeit arbeitet er am EIDIF in Leipzig, dem Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung. Hauptkritikpunkt der Forscher an dem Reformpapier ist die Direktzahlung. Das sind EU-Fördermittel, die an Landwirte ausgezahlt werden. Im Schnitt sind das zwischen 250 und 300 Euro pro Hektar. Die Vergabe dieses Geldes müsse mehr an Umweltbedingungen geknüpft werden, fordern die Forscher. Ihr Vorschlag?
Einfach Punktesystem zu nutzen, wo je höher die Leistung ist, desto höher die Zahlung ist.
Bauern, die den Boden mit einer Zwischenfrucht im Winter schützen könnten, Punkte bekommen. Blühstreifen, Baumreihen am Feld, weniger chemischer Dünger, mehr Kompost auf den Boden. Denn Ackerböden, die intensiv bewirtschaftet werden, seien in einem sehr schlechten Zustand. Zu viel Gülle und chemischer Dünger würden Regenwürmer und andere Bodenlebewesen vertreiben. Entsprechend weniger Humus wird gebildet. Ohne Humus wächst da aber nichts. Neben einer verfehlten Agrarpolitik kommen nun auch noch der Klimawandel hinzu. Durch trockene und heiße Sommer erodieren die sowieso schon angeschlagenen Böden. Die fruchtbare obere Bodenkrume wird weggeweht, die Äcker verwüsten. Oder nach einer langen Trockenphase kommt ein starker Regen und spült die oberen Schichten einfach weg. Die Direktzahlung könnte ein gutes Steuermittel sein. Stattdessen seien es
Steuergelder, die einfach ins Leere gehen.
Denn es gäbe noch einen weiteren Haken.
Der Landwirt bekommt diese Gelder, aber teilweise bezahlen sie weiter diese Gelder als Miete an den Landbesitzer.
Über die Hälfte der landwirtschaftlichen Fläche in Deutschland ist vom Bauern gepachtet. In dem Fall wird die Direktzahlung direkt an den Bodenbesitzer als Pacht weitergereicht, der das Land aber gar nicht bewirtschaftet. Das würden Forscher schon seit vielen Jahren kritisieren, sagt Agrarökonom Sebastian Lagner von der Universität in Rostock. Er stellt bei seinen Forschungen fest,
dass wir in der Agrarpolitik ganz grundsätzlich ein Umsetzungsproblem haben.
Lagner ärgert sich, wie er sagt, über die Dickfelligkeit der politischen Akteure gegenüber den berechtigten Interessen der Gesellschaft und über die Verschwendung von Steuergeldern. Er hat das Reformpapier der GAP gemeinsam mit Guy Peer analysiert und sieht vor allem in den schwach ausgestatteten Indikatoren, also Kontrollmechanismen, ein Problem. Als Beispiel nennt er den High Nature Value Indikator, kurz HNV. Er sei besonders wichtig, denn er zeigt an, wie groß die Vielfalt auf den wenigen artenreichen Flächen ist. Ab 2021 soll er nicht mehr erhoben werden.
Wir finden besonders hohe HNV-Werte in osteuropäischen Staaten, gerade in Rumänien und Bulgarien, aber auch in Spanien.
In diesen Ländern gibt es noch viel Weideland oder Streuobstwiesen, auf denen auch sehr seltene Vögel, Insekten oder Pflanzen Lebensraum finden. Die Daten des HNV-Indikators zeigen in den letzten Jahren schon einen Rückgang der Arten auf diesen Flächen und der Flächen insgesamt. Was, wenn er nicht mehr erhoben wird und diese Flächen nicht mehr von der EU kontrolliert werden? Mit dem neuen Reformpapier sollen die einzelnen Staaten selbst vorschlagen, wie sie Landwirtschaft umweltbewusst gestalten. Für die Forscher eine fragwürdige Strategie. Letztlich gehe es vor allem um finanzielle Interessen.
Wir sehen das gerade auch in Deutschland. Es gibt einen großen Druck, um die Direktzahlungen zu behalten und die Umweltmaßnahmen so schwach wie möglich zu halten. Das ist aber nicht durch Mangel in Wissen. Wir wissen genau, was gemacht werden soll, um Umweltmaßnahmen zu verstärken und Klimaziele zu treffen. Wir machen das aber einfach nicht, weil die Interesse nicht dafür gibt.
Direktzahlungen ohne weitreichende Bedingungen müssen ein Ende haben, fordern die Forscher. Noch diskutieren Parlament, Kommission und Mitgliedstaaten über die endgültige Fassung der neuen EU-Förderrichtlinien.
Annegret Faber über die Kritik von Forschern an den EU-Plänen für die gemeinsame Agrarpolitik ab 2021. Und wir sind angekommen bei den Meldungen aus der Wissenschaft, zusammengestellt heute von Michael Stang.
Die WHO stoppt klinische Tests eines Malariamittels gegen Covid-19. Nach dem kritischen Bericht über die Wirkung der Malaria-Arznei Hydroxychloroquin bei Covid-19-Erkrankten im Fachblatt The Lancet vergangene Woche hat die Weltgesundheitsorganisation ihre Tests mit dem Medikament vorerst ausgesetzt. Zunächst sollen möglichst viele Daten zu diesem und dem ähnlichen Wirkstoff Chloroquin ausgewertet werden. Die Tests fanden bisher im Rahmen einer von der WHO geführten internationalen Forschung statt. Dabei soll herausgefunden werden, ob verschiedene Medikamente gegen Malaria, HIV, Ebola und Multiple Sklerose einen Effekt gegen Covid-19 haben. Schimpansen zeigen beim Angeln eine kulturelle Vielfalt. Bislang war unklar, ob und wie sich bestimmte Techniken beim Termitenfischen in Schimpansengruppen unterscheiden. Um das zu klären, hat ein Team des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie seit 2010 an über 40 Standorten in Afrika Schimpansen systematisch untersucht. Wie die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Fachblatt Nature Human Behavior schreiben, haben sie 38 Handgriffe ausgemacht, aus denen sich die verschiedenen Verhaltensweisen des Termitenfischens zusammensetzen. In jeder der Schimpansengruppen wurde ein Teil dieser Elemente genutzt und zusätzlich auf unterschiedliche Weise kombiniert, was als Beleg für eine kulturelle Vielfalt gilt. Der erste Testflug der Trägerrakete von Virgin Orbit ist gescheitert. Nach 6-jähriger Entwicklungszeit startete das Unternehmen von Richard Branson gestern den ersten Versuch, eine Rakete in die Umlaufbahn zu schicken. Dabei sei früh in der ersten Flugphase vor der kalifornischen Küste eine Anomalie aufgetaucht. Kurz nach dem Ausklinken der Rakete, die unter der Tragfläche einer Boeing 747 angebracht war, sei die Mission abgebrochen worden, teilte das Unternehmen mit. Zucker macht Braunalgen zu massiven Kohlenstoffspeichern. Braunalgen wie Blasentang speichern große Mengen an CO2. Abgestorbene Algenreste werden nur langsam zersetzt. Dadurch dauert es länger als bei anderen Meerespflanzen, bis das gespeicherte Kohlendioxid wieder in die Atmosphäre abgegeben wird. Weshalb der mikrobielle Abbau der Algen so lange dauert, hat ein Team des Max-Planck-Instituts für marine Mikrobiologie untersucht. Demnach spielt der Zucker Phocoidan in den Algen eine entscheidende Rolle, denn dieser ist für Bakterien schwer verdaulich. Wie die Forschenden im Fachblatt Nature Microbiology darlegen, können nur hochspezialisierte Bakterien die Algen zersetzen, wozu sie mehr als 100 Enzyme nutzen müssen. Die ersten Bauern Frankreichs kamen aus Anatolien. Die Jungsteinzeit gilt als erste Revolution der Menschheit, bei der das Jagen und Sammeln von Ackerbau und Viehzucht abgelöst wurde. Ob sich dabei nur die Idee der Sesshaftigkeit durchsetzte oder sich auch die Zusammensetzung der Bevölkerung änderte, war für die Region des heutigen Frankreichs bisher nicht bekannt. Ein internationales Paläogenetik-Team hat knapp 250 Skelette aus mehr als 50 französischen archäologischen Stätten untersucht. Diese decken eine Zeitspanne von 7000 Jahren ab. Wie die Forschenden im Fachblatt PNAS schreiben, stammten die ersten Einwanderer von anatolischen Bauern ab, die sich später mit der Jäger- und Sammlerbevölkerung vermischten. Smartphones könnten vor Erblindung schützen. Zu den gefährlichsten Begleiterscheinungen einer Diabeteserkrankung zählen Gefäßschädigungen in der Netzhaut, die unbehandelt oft zur Erblindung führen. Bei einer Studie in Indien haben Forschende der Universität Bonn und des Sankara Eye Hospitals in Bangalore untersucht, ob sie diese Augenerkrankung per Smartphone früh diagnostizieren können. Bei den Tests konnte ein am Smartphone befestigter Adapter mit Speziallinse fast 80% aller Netzhautveränderungen erkennen. Bei der Diagnose fortgeschrittener Erkrankungen lag die Quote noch höher, heißt es in der Fachzeitschrift Ophthalmology.
Soweit unsere Meldung aus der Wissenschaft von und mit Michael Stang.
Sternzeit, 26. Mai. Porrima, schönster Doppelstern der Jungfrau. Das Sternbild Jungfrau steht derzeit um Mitternacht im Süden. Da es mit Ausnahme von Speaker vor allem lichtschwächere Sterne umfasst, ist es am aufgehellten Stadthimmel nicht leicht zu erkennen. Auf den meisten Sternkarten erinnert der rechte Teil des Sternbilds an die ausgebreiteten Arme einer menschlichen Gestalt, die entspannt auf dem Rücken liegt. Einer der beiden durch Sternketten repräsentierten Arme beginnt unterhalb von Denebola, dem Schwanzstern des Löwen. Der andere reicht von unten an das unscheinbare Sternbild Haar der Berenike heran. Am Treffpunkt der beiden Arme steht der Stern Porrima, dessen Name auf eine italische Göttin zurückgeht. Da diese von schwangeren Frauen bei der Niederkunft um Hilfe angerufen wurde, passt der Name sehr gut ins Sternbild Jungfrau, das die Göttin der Fruchtbarkeit darstellt. Porrima, von Fachleuten auch Gamma Virginis genannt, ist ein bekannter Doppelstern. Seine beiden Partner erscheinen nahezu gleich hell und sie umrunden einander in rund 170 Jahren. Vor 15 Jahren standen beide Sterne so eng beieinander, dass sie mit einem Amateurteleskop nicht mehr zu trennen waren. Inzwischen ist der gegenseitige Abstand längst wieder groß genug, um an dieser Stelle zwei Lichtpunkte zu erkennen. Porrima befindet sich rund 38 Lichtjahre von uns entfernt. Der Abstand der beiden Komponenten schwankt zwischen der fünffachen und gut 80-fachen Entfernung Erde-Sonne. Nach der engen Passage nimmt nun bis Ende dieses Jahrhunderts der Abstand immer mehr zu.
Nach 9 Jahren Pause startet morgen Nacht mitteleuropäischer Sommerzeit erstmals wieder ein US-Astronaut von Florida ins All. Und wir stellen Ihnen ab 16.35 Uhr die Mission vor. Ein weiteres Thema: Covid-19-Fiebermessung am Flughafen. Was spricht dafür, was dagegen? Und das war Forschung aktuell, am Mikrofon heute Uli Blumenthal.